Predige heute Morgen über Hebräer 10, Vers 35 und 36. Werft euer Vertrauen oder anders übersetzt eure Zuversicht nicht weg, was eine große Belohnung hat, denn Ausdauer habt ihr nötig, damit ihr den Willen Gottes tun und so die Verheißung erlangen mögt. Ich lese nochmal vor. Werft euer Vertrauen nicht weg, was eine große Belohnung hat, denn Ausdauer habt ihr nötig, damit ihr den Willen Gottes tun und so die Verheißung erlangen mögt. Ja, die Frage, wie haben Sie schwimmen gelernt? Jüngere Leute vielleicht so mit Schwimmflügeln, wo da langsam die Luft etwas rausgelassen wurde, als sie anfingen, aktiv zu sein. Ältere vielleicht noch mit so einem Korkenreifen um die Brust. Ich habe erst mit 11 Jahren schwimmen gelernt, ich stamme aus Oberursel im Taunus. Ein fantastisches Schwimmbad gab es dort oder gibt es immer noch. Und deshalb war es von den Amerikanern besetzt nach dem Krieg, weil es ihnen auch gefiel. Und wir konnten es erst 1951 dann als Öffentlichkeit benutzen und hatten vorher in der Schule schwimmen gelernt. Wir legten uns alle auf einen Stuhl, die Arme vorne raus und die Beine hinten und dann haben wir trocken schwimmen gelernt. Aber als wir im Schwimmbad waren, machte es kluck kluck und die meisten waren verschwunden, zum Glück im Nichtschwimmer natürlich. Aber dann gab es einen guten Tipp des Sportlehrers, der sagt, holt doch mal ganz tief Luft und dann werft euch einfach flach aufs Wasser, euch kann ja nichts passieren, es ist ja nicht so tief. Und siehe da, das Wasser trug. Das war eine gute Erfahrung, weil jetzt Vertrauen entstand, das kannst du ja wiederholen und dann ganz langsam anfangen, dich dabei auch zu bewegen. Ich habe also schwimmen gelernt, indem ich Vertrauen lernte zu dem Wasser. Ich nehme an, Ihnen ging das ähnlich, auf irgendeine andere Weise, wer auch immer Ihnen dabei geholfen hat. Die Frage ist natürlich, wie haben Sie Glauben gelernt? Wie kam das? Ist das sozusagen von der Familie vererbt worden an Sie mit dem Tischgebet oder kam es durch Vorbilder, die Sie hatten, wo Sie spüren, andere Leute haben ein Vertrauen? Das würde ich auch gerne haben. Kam es durch ein Buch oder dadurch, dass Sie in irgendeiner Situation spontan anfingen zu beten, zu sagten, da muss doch jemand sein, dem ich mich anvertrauen kann. Letztlich war es ganz ähnlich, dass irgendwo durch jemand vermittelt, Sie gewagt haben zu vertrauen. Vertrauen ist immer ein Wagnis, weil ich ja nichts in der Hand habe, auch wenn viele unter uns heute Morgen hier irgendeine Partnerbeziehung haben, die hoffentlich Ihnen Freude macht, manche hat sie leider nicht oder auch nicht mehr, dann haben Sie ja gar nichts in der Hand, außer dem Vertrauen zu dem Partner. Selbst wenn Sie einen Ehering um den Finger haben, bedeutet das gar nichts, das ist äußerlich. Nur das Vertrauen trägt Ihre Beziehung. Ja, und so ist das auch, wenn jemand Jesus neu entdeckt, dann gibt es eigentlich nur das Vertrauen. Ich habe Jesus noch nie gesehen. Allerdings rede ich jeden Tag mit ihm. Aber wo dieses Vertrauen entstanden ist, sagt die Bibel, ist das wie bei einem kleinen Kind, das neu geboren wurde. Ich nehme an, wir haben ja einige junge Väter unter uns, die erzählen mir oft so ganz begeistert, wie dann ihr kleiner Sohn auf irgendeinem Tisch oder sonst wo steht und ihn in die Arme springt, obwohl dazwischen ja ein Abgrund gähnt, der aber gar keine Angst hat, dass er nicht aufgefangen würde. Vertrauen lohnt. Oder ich denke an ein Ehepaar, das ich kenne, das in Südamerika arbeitet als Missionare und die sagten, da waren sie in einer Großstadt und mussten irgendwo hin, hatten aber überhaupt keine Vorstellung, wie man da hinkommt. Und da fragten sie ein Auto, das neben ihnen auf der Straße halten musste, können Sie uns sagen, wie kommt man da hin? Und da sagte der nur so, ehe es gleich weiterging, mir folgen. Und dann klemmten sie sich auf seine Fährte und sind dadurch x verschiedenste kleinste und große Straßen und Plätze sehr schnell gefahren und kamen tatsächlich dort an, wo sie hinwollten. Vertrauen kann man nur durch Ausprobieren oder darauf eingehen, erfahren, ob es stimmt. Ja, diese Menschen hier in dem Hebräerbrief, die angesprochen werden, die brauchten auch Vertrauen, denn sie waren in einer Drucksituation. Hier heißt es im Vers vorher, im Vers 34, denn ihr habt mit den Gefangenen gelitten und den Raub eurer Güter mit Freuden hingenommen, in der Erkenntnis, dass ihr für euch einen besseren und bleibenden Besitz habt. Das heißt, sie waren in einer Verfolgungssituation und haben ihr Eigentum verloren. Viele von ihnen haben ihr Eigentum auch verloren, aber nur, weil sie als deutsche Staatsbürger verfolgt wurden und flüchten mussten, nicht, weil sie ihren Glauben ausleben wollten. so wie es heute in einigen Ländern ja schon ist, wer sein Leben als Christ leben möchte, lebt gefährlich. Nicht nur in Afghanistan, auch in vielen anderen Ländern. Ja, das haben sie gemeistert. Sie haben also den Druck ausgehalten und das Vertrauen durchgehalten. Aber die Situation war scheinbar bereinigt. Jetzt standen sie in einer ganz anderen Gefahr, ihr Vertrauen wegzuwerfen. Da gab es nämlich Leute, die sagten, wisst ihr, wir sind doch eigentlich lauter Leute, die früher mal im Tempel waren, die Opfer gebracht haben, die bestimmte Gewohnheiten hatten. Warum haben wir die alle abgelegt? Sollten wir das nicht aufrechterhalten? Wir haben doch diesen jüdischen, diesen hebräischen Hintergrund, daher auch Hebräerbrief. Und wir sollten das wieder machen. Und trotzdem können wir an Jesus glauben, aber wir sollten das andere alles auch tun. Das heißt, sie standen in der Gefahr, ihr Vertrauen auf die Gnade Gottes einzutauschen in ihre fromme Leistung. Ja, jetzt machen wir all das in der Tradition. Das ist ja alles richtig. Wir sind gut evangelisch oder was weiß ich, gut jüdisch oder was auch immer das war. Und der Hebräerbriefschreiber sagt, werft euer Vertrauen auf die Gnade nicht weg. Fangt nicht an, Gott irgendwas jetzt zeigen zu müssen, wer ihr seid, sondern vertraut, dass er euch liebt. Und daran haltet fest. Ja, also interessant, wo sie in der Gefahr stehen, ihr Vertrauen wegzuwerfen, weiß ich nicht. Aber ich denke, jeder ist immer wieder mal in dieser Gefahr und es ist gut, ermutigt zu werden, wirf es nicht weg. Ja, wirf es nicht weg bedeutet auch Vertrauen in Worte fassen. Wenn Sie einen Ehepartner haben, dann meint ja mancher, der andere würde immer ahnen, was in einem vorgeht. Bis der mal sagt, du müsstest eigentlich mal sagen, was in dir vorgeht oder was du dir wünschst. Ich weiß das nicht immer. Das heißt, man muss Dinge in Worte fassen. Und auch Vertrauen gegenüber Gott müssen wir in Worte fassen, sprich beten. Und dann heißt es, dass eine Belohnung wartet. Und die Belohnung sind Gebetserhörungen hier und heute und später einmal dieses wunderbare ewige Leben in der Gegenwart Gottes. Als Belohnung steht hier. Ich weiß nicht, ob Sie wissen, dass es außer dem ewigen Leben in der Ewigkeit noch Belohnungen gibt. Das ewige Leben hat jeder Christ, weil er den ewigen Sohn Gottes im Leben hat, im Herzen hat und die Verbindung dann bleibt. Aber es wird in der Ewigkeit zusätzlich noch Belohnungen geben, nicht für das, was ich für Gott getan hätte, sondern für das, was er durch mich getan hat. Das ist ein Riesenunterschied, ob ich belohnt würde für meine Leistung oder für seine Leistung und seine Treue in mir. Und diese Belohnung wartet auch. Ich frage manchmal, oder eigentlich regelmäßig muss ich sagen, wenn ich mit Angehörigen Verstorbener spreche, ob sie glauben, dass das Leben für den Verstorbenen weitergeht nach dem Tod. Meistens sagen sie, das weiß ich nicht, oder es wäre ja schön, oder glaube ich nicht. Selten, ja, das glaube ich. Wobei das ja auch noch nicht Gewissheit ausdrückt, dann wirklich dort am Ziel zu sein. Ja, was bedeutet das, wenn ich keine Orientierung habe, die bis in die Ewigkeit hinein reicht? Dann muss ich natürlich alle Erfüllung vorher finden und mein Vertrauen sozusagen nur auf die sichtbaren Dinge setzen. Während Gott hier auch das Unsichtbare mir anbietet und damit eine ewige, wunderbare Orientierung und Zukunft. Vertrauen entsteht durch Personen und durch Worte. Und wenn Sie anfangen, die Bibel kennenzulernen, werden Sie spüren, dass diese Worte, die Gott dort sagt, zuverlässig sind. Und es wäre schön, wenn Sie sich viele davon einprägen, gerade auch ermutigende Zusagen. Gut, viele kennen diesen Psalm, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Das ist ja auch eine Vertrauensaussage, ein Vertrauenspsalm. Aber auch so diese Aussage, fürchte dich nicht, ich bin mit dir. Blicke nicht ängstlich, ich bin dein Gott. Ich mache dich stark, ja, ich halte dich mit meiner sieghaften Rechten. Wenn Sie so etwas sich einprägen und dann in irgendeiner Drucksituation sind und es Ihnen einfällt, wird das Vertrauen gestärkt. Und das wäre schön, wenn Sie sich, solange Sie es können, viele solcher guten Zusagen einprägen. Das ermutigt und taucht irgendwann wieder auf, meistens in der passenden Situation. Es gab einen Mann, einige kennen ihn mit Namen, obwohl er schon lange tot ist, Georg Müller. Es war so ein deutscher Playboy, der auf den Universitäten sich rumtrieb, von den Eltern bezahlt, aber eigentlich nicht studierte, bis er dann zum Glauben kam an Jesus und sich dann bemühte, auch seine Freunde dafür zu gewinnen. Und er ging später nach England und hat dort eine Arbeit unter Straßenkindern angefangen und hat dort viele dieser Straßenkinder aufgelesen und versorgt. Zuletzt hatte er 2000, die er betreut hat, mit vielen Mitarbeitern. Und er lebte nur von Spenden. Und die hat er nicht durch öffentliche Werbung eingetrieben, immer nur durch Gebet. Er hat nie Leute um Geld gebeten. Als er starb, ich denke, er hatte die Gabe des Glaubens. Jetzt müssen Sie ein bisschen Theologie verstehen. Jeder Christ hat einen Glauben, sonst wäre er nämlich kein Christ. Glauben bedeutet eine Beziehung haben zu einer Person, zu Jesus. Aber es gibt Geistesgaben und er hatte diese Gabe des Glaubens, das heißt ein besonders zuversichtliches Beten, was ihm ganz viel Freude macht. Und als er starb, hatte er Tagebücher hinterlassen mit Eintragungen, mit Datum über 50.000 Gebetserhörungen. Sicher ein Sonderfall, ich weiß nicht, auf wie viel Tausend Sie kämen, aber es geht ja nicht um einen Leistungswettbewerb, sondern um Vertrauen. Und es gibt eine sehr schöne Biografie über sein Leben, die heißt Niemals enttäuscht. Das heißt, Vertrauen wird bei Gott nicht enttäuscht. Unsere Wünsche werden manchmal abgelehnt. Ein Wunsch ist ja noch kein Vertrauen, sondern nur eine Sehnsucht. Aber dort, wo wirklich Vertrauen ist, wird auch eine Erfüllung da sein. Ja, wir dürfen zu dem Thron der Gnade hinzugehen, heißt im Hebräerbrief mal, das ist ein Bild für Jesus, betend, um dort dieses Vertrauen in Worte zu fassen und erhört zu werden. Wir sollen etwas nicht wegwerfen, das Vertrauen, aber wir sollen Sorgen mit wegwerfen. Und deshalb die Frage ist, was gefährdet Vertrauen? Gut, einen Punkt hatte ich eben schon genannt, Sorgen. Ich nehme an, jeder von Ihnen hat heute Morgen eine Menge von Sorgen mitgebracht, persönlich, für seine Familie, für seine Umgebung, für seine Körper, Seele, Geist, was auch immer. Sorgen ist hier eine negative Geisteshaltung der Befürchtung. Ich befürchte, dass irgendetwas missraten könnte, dass irgendetwas sich ungut entwickelt. Also genau das Gegenteil von Vertrauen. Sorgen überwinden ist schwer. Warum das so ist, weiß ich nicht. Wir halten die Dinge immer gerne selber fest, obwohl sich dadurch ja nichts löst oder verbessert. Also was Vertrauen gefährdet, sind Sorgen und wir müssen lernen, Sorgen weiterzugeben an Jesus. Sie sahen gestern ein Fußballspiel, ich habe mir nur die ersten Minuten angesehen, als es noch 1:1 stand. Bei so einem Fußballspiel ist immer interessant, Spieler werden nur so lange angegriffen, wie sie den Ball führen. Wenn die dann ohne Ball sind, werden sie noch beobachtet, aber sie werden nicht direkt angegriffen. Wenn sie ihre Sorgen als Ball weitergeben an Jesus, dann sind sie ein Stück angrifflos. Solange sie sie selber spielen, bildlich gesprochen, werden sie weiter angegriffen. Ja, was den Glauben und das Vertrauen gefährdet, sind Zweifel. Die Schlange sagte im Garten Eden, sollte Gott gesagt haben. Ich nehme an, Sie kennen viele Zweifel. Vielleicht haben Sie, wenn Sie das Glaubensbekenntnis sprechen, da einige Stellen, wo Sie anfangen zu schweigen, weil Sie sagen, ich will ja nichts sagen, was ich gar nicht glaube. Also wo Sie inhaltliche Zweifel haben. Oder Zweifel, ob Gott in Ihrer Lebenssituation wirklich im Moment da ist und Ihnen hilft. Zweifel, in dem Wort steckt immer das Wort zwei. Es gibt immer zwei Möglichkeiten. Und der Feind Gottes möchte natürlich immer, dass wir bei diesen zwei Möglichkeiten, wenn es geht, vielleicht die negative aussuchen und ihr folgen. Zweifel können überwunden werden durch Entscheidungen. Wenn ich vor einem Weg stehe, der sich gabelt, muss ich mich entscheiden, gehe ich rechts oder links. Sie werden nicht durch Nachdenken überwunden, es sei denn, dass ich in meinem Denken eine Entscheidung treffe. Die Entscheidung sollte natürlich immer in der Richtung auf Gottes Wort hin sich bewegen und, wenn es geht, seiner Führung entsprechen. Ja, manchmal zwischen Partnern, vielleicht auch hier unter uns, weiß ich nicht, entsteht Distanz, indem man keine Zeit mehr füreinander hat. Ich denke an einen christlichen Mitarbeiter, wo ich fragte, wie sieht's aus, dein Wochenplan? Sagt er, montags mache ich das und dienstags das und donnerstags und Mittwoch. Und fragte ich, und gibt's da auch Pausen? Nein. Gut, dann ist klar, dass in so einem Fall sicher auch es Probleme in der Ehe gibt. Denn wenn ich keine Zeit mehr habe für einen Partner, wie soll da das Vertrauen sich ausdrücken? Das heißt nicht, dass einer was gegen den anderen hat, man hat sich einfach nur ein Stück weit entfernt. Und das kann auch bei Gott passieren, dass einer überhaupt keine Zeit mehr für ihn hat. Vielleicht hat er früher regelmäßig eine Viertelstunde oder wie viel auch immer jeden Tag gebetet und die Bibel gelesen und plötzlich hat er keine Zeit mehr dafür und irgendwo tauchen wieder Zweifel auf, die er früher schon längst los gewesen war. Warum? Einfach ein Stück Distanz. Und da gibt es nur eine Lösung, die heißt näher ran. Jeden Tag wieder ganz bewusst die Gemeinschaft mit Jesus suchen, im Gebet und wenn es geht, auch im Bibellesen oder falls das noch zu anstrengend ist, vielleicht in irgendeinem guten Andachtsbuch, das es etwas leichter macht. Ja, eigenes Versagen kann das Vertrauen gefährden. Dass man sagt, ich bin Christ, oh, wenn die Leute mich beobachten, ist das dann wirklich ein Vorzeigechrist sein oder leicht lädiert? Ein Christ, den ich sehr geachtet habe, sagte, wir dienen oft wirklich zur Entehrung Gottes, sind eigentlich oft so eine Jammertruppe, aber trotzdem hält Gott an uns fest. Wichtig wäre, nicht bei seinem Versagen stehen zu bleiben, sondern bei Jesus. Vollkommen sein heißt nicht fehlerfrei, sondern vollkommen in der Nähe Gottes bleiben. Und das ist sicher sehr entscheidend. Ja, dazu kommt natürlich Umgang mit Frust im eigenen Leben, im Leben anderer, Enttäuschungen. Wie kann ich die überwinden? Kann ich da Vertrauen halten? Jeder weiß, dass wir Sünder sind, ist aber schwierig, diesen Sünden auch zu begegnen und zu glauben, dass Gott immer noch der Erlöser ist. Aber er bleibt es. Und dann gibt es natürlich die schweren Wege, wo jemand sogenannte Schicksalsschläge einstecken muss, sei es gesundheitliche Art oder dass Menschen aus seiner Umgebung verschwinden, die er sehr vermisst, aus diesem oder jenem Grund. Ja, da gab es einen berühmten Mann, Sie kennen ihn, der eine Nachricht nach der anderen empfing, jede war negativ, er hieß Hiob. Und seine Frau sagte ihm, lieber Mann, fluche Gott und stirb. Auf gut Deutsch, es hat überhaupt keinen Sinn mehr, diesem Gott zu vertrauen, der bewahrt dich ja scheint an überhaupt keinem Punkt. Immer ein Schlag nach dem anderen, es kommt immer noch schlimmer. Fluche Gott und stirb. Ja, es ist nicht immer gut, auf seine Frau zu hören, obwohl es sicher oft gut ist. Er hat auf seine Frau nicht gehört. Er sagte ihr, das Gute sollen wir von Gott annehmen und das Böse nicht. Also statt Bösem könnte man sagen, das Schwierige nicht. Und er hat durchgehalten und wenn Sie Hiob schon mal gelesen haben, werden Sie ja merken, dass am Ende eigentlich der ganze Verlust in einem gewissen Sinne wiederhergestellt wurde. Im Gegenteil, es sogar noch mehr wurde. Ja, Vertrauen kann man immer verlieren und das ist wahrscheinlich der größte Verlust. Aber daher die Ermahnung, werft euer Vertrauen nicht weg. Doch Ausdauer habt ihr nötig, damit ihr den Willen Gottes tun und so die Verheißung oder die Belohnung erlangen mögt. Das heißt, die Verheißung erlangen mögt. Das Wort Ausdauer heißt auch Geduld, griechisch Hypomone. Jetzt ein klein bisschen Wortkunde. Monet heißt bleiben und Hypo heißt darunter bleiben. Ja, können Sie sich einfach vorstellen, da ist irgendwas und Sie sollten darunter bleiben. Das heißt nicht weglaufen. Nicht sagen, da draußen ist alles besser irgendwo. Einfach darunter bleiben und warten, bis Gott Sie da hindurch bringt. Ausdauer habt ihr nötig. Ich weiß nicht, wie sportlich Sie interessiert sind, ob Sie selber Sport treiben oder nur am Fernsehen zuschauen oder auch das nicht. Da gab es vor kurzem eine berühmte Radrundfahrt, Sie kennen die Tour de France, die wurde gewonnen von einem Amerikaner, Lance Armstrong, ein Mann, der Krebspatient war und jetzt der beste Radprofi der Welt ist. Der ist dran geblieben, der hat den Kopf nicht in den Sand gesteckt, sondern er sagte, ich will weiterkommen und ich will da durchkommen. Das sagt jetzt noch nichts, ich kenne seine Beziehung zu Gott überhaupt nicht, darum geht es mir nicht, sondern nur, dass er dran blieb und offensichtlich durchkam. Das heißt nicht, dass jeder, der jetzt eine Krankheit hat, erfahren würde, ich werde da völlig frei. Für manchen ist das sicher richtig und auch Richtiges zu erwarten. Mir geht es um das Beispiel, dran zu bleiben. Dranbleiben heißt nicht nur in den Phasen der Begeisterung dranbleiben, sondern auch dort, wo es schwierig wird. Meine Frau und ich laufen gerne Ski, haben uns ja dabei auch kennengelernt. Und wenn so richtig toller Neuschnee ist und super, da könnte man sagen, nimm ein Video und fotografiere das doch mal, nimm es auf. Es ist fantastisch, dort zu fahren. Aber wenn dann es getaut war und wieder gefroren ist und alles so geht wie so ein Kopfsteinpflaster, Und man dann zuschaut, sagt man, ein Glück, dass hier keine Bekannten dabei sind, die sehen, wie wir da heruntereiern. Dieselben Fahrer mit demselben Können in unterschiedlicher Situation. Aber es ist wichtig, einfach dabei zu bleiben, sagen, Skilaufen ist nicht nur etwas an schönen Tagen, sondern auch Tage, wo es holpert, gehören auch dazu und die anderen kommen wieder. Dran bleiben und Geduld haben. Auch im Glauben, nicht nur Begeisterung, viele erste Schritte werden mit Begeisterung gegangen und dann hört die Begeisterung auf und sie bleiben stehen. Weitergehen ist das Entscheidende. Ein Bekannter machte mir mal ein sehr nettes, liebes Kompliment. Er sagte, weißt du, du bist in deiner Arbeit so wie ein Ochse. Du gehst einfach immer weiter. Ich habe es nicht als Beleidigung verstanden, sondern als das Vertrauen, weiterzugehen, durchzuhalten. Und letztlich müsste man ja sagen, das ist ja auch richtig, durchgehalten zu werden. Also nicht nur zu sagen, das ist meine Charakterstärke, sondern da ist einer, der wirklich führt. Im Hebräerbrief steht, dass Jesus der Anfänger und Vollender des Glaubens ist. Das gilt für ihren Glauben, dass sie einmal am Ziel sein werden, weil Jesus in ihnen den Glauben angefangen hat und sie bis zum Ziel begleitet und durchbringt. Es gilt aber vielleicht auch für manche Aufgaben, in denen sie stehen. Wie viele Dinge werden glaubend angefangen und dann im Trott laufen sie weiter und irgendwann verlaufen sie sich manchmal. Es wäre schön, wenn sie glaubend angefangen würden, glaubend weitergehen und wenn es Gott möchte, vielleicht irgendwann auch glaubend entweder vollendet oder auch beendet werden. Ja, Gott führt in Werke hinein, er festigt das Vertrauen. Gab es einen berühmten König, Sie kennen den, David, der wurde, weiß ich nicht, über 10 Jahre verfolgt von Saul. Er war so eine lebende Zielscheibe für diesen Vorgänger, den König. Und er ist dann geflüchtet zu den Philistern, weil er wusste, der Saul traut sich da nicht hin. Allerdings war das für ihn auch nicht ganz ungefährlich. Und wäre mit den Philistern sogar in den Kampf gegen Israel gezogen, also in den Kampf gegen sein eigenes Volk, weil er jetzt ein Vasall der Philister war. Die haben ihn zum Glück aber wieder zurückgeschickt. Und als er in seinen Heimatort Ziklag kam, wo er gewohnt hatte, da war der ganze Ort abgebrannt in den 3 Tagen, wo er weg war. Alle Kinder, alle Frauen waren weg, aller Besitz war verschwunden. Und sie merkten, irgendwelche Feinde hatten den Ort überfallen und platt gemacht. Der David hatte 600 Mann bei sich, also durchaus eine größere Truppe. Und die waren alle verzweifelt, weil alle ihre Frauen weg waren, die ganze Familie war weg. Und man sucht ja dann immer einen Schuldigen. Und da hätten sie gerne den David gesteinigt, obwohl er ja völlig unschuldig an der Situation war. Aber einer muss doch schuld sein. Sie haben geheult den ganzen Tag. Und von dem David heißt es, er hatte festes Vertrauen zum Herrn, seinem Gott. Das ist immer der Unterschied, ob jemand nur der Situation nachgibt und dann seine Gefühle laufen lässt oder ob er festes Vertrauen hat zum Herrn, seinem Gott. Und er fragte ihn dann, sollen wir da irgendwo diesen Feinden nachjagen, werden wir die kriegen? Und Gott sagte, tu das, ihr werdet sie bekommen. Sie haben das getan, waren sehr müde gewesen, haben diese Feinde wirklich erreicht und besiegt und alles zurückgebracht und noch sehr viel Beute. Wenn Sie mal lesen, wie das Volk Israel durch die Wüste zog, da waren sie immer auf dem richtigen Weg. Sie waren immer auf dem richtigen Weg, weil diese Wolke immer vor ihnen herzog. Und trotzdem hatten sie tagelang manchmal kein Wasser, hatten manchmal Essensprobleme. Da gab es Feinde auf dem Weg, aber sie waren immer auf dem richtigen Weg. Und da gab es immer 2 Reaktionen. Das Volk hat immer gemurrt und Vorwürfe gemacht und dem Mose gesagt, hättest du uns doch in Ägypten gelassen, in Ruhe gelassen, wir wollen nicht so aufgeregt sein. Und Gott hat uns nur in die Wüste geführt, um uns hier umkommen zu lassen. Das heißt, sie haben die Zuversicht verloren und Gott negative Ziele unterstellt. Glauben Sie nie, dass Gott negative Ziele mit Ihrem Leben hat? Und der Mose, der hat immer gebetet. Der hat sofort sein Herz Gott ausgeschüttet und gesagt, was ist los, wie geht es weiter? Du siehst unser Elend und unsere Not, was willst du tun? Die einen haben gemurrt und der andere gebetet. Und Gott hat immer weitergeführt. Die Frage, wie sieht unser Gebetsleben aus, wenn es schwierig wird? Eine gute Möglichkeit ist immer, sein Herz auszuschütten. Ja, wir leben in einer Wegwerfgesellschaft, in der Leute ihre Überzeugungen wegwerfen, ihren Müll überall rumwerfen, Beziehungen wegwerfen, Werte wegwerfen. Christen sind eigentlich ein Stück konservativ. Nicht, dass die jetzt irgendeine spezielle Partei wählen müssten. Sie werden gehalten und deshalb halten sie auch an vielem fest, vor allen Dingen an dem Vertrauen. Und dazu gehört ja Gottes Wort auch mit den vielen guten Zusagen. Der Feind Gottes hat eine ganz leise Stimme, manchmal auch eine sehr laute. Und die ganz leise Stimme heißt, gib auf, hör auf. Es hat keinen Sinn. Ich nehme an, dass jeder von uns diese Stimme kennt. Für manchen geht die Stimme sogar so weit, dass sie sagt, gib dein Leben auf, schmeiß es weg, es hat keinen Sinn. Für andere nur, gib deinen Glauben auf. Und Gott sagt immer, nein, halte daran fest, wirf es nicht weg, sondern ich werde dich weiterführen. Ja, das möchte ich Ihnen persönlich einfach auch sagen, auch mir persönlich. Werft das Vertrauen nicht weg, aber dann geht es ja weiter, denn das hat eine große Belohnung, das heißt heute schon und in der Ewigkeit sowieso. Aber ihr habt Ausdauer nötig, Ausdauer hieß Geduld, drunter bleiben, dranbleiben, damit ihr den Willen Gottes tun und so die Verheißung erlangen mögt. Und das ist das Schöne, das, was Gott beginnt, vollendet er für Sie, auch für mich und für uns. Herr Jesus, hab herzlichen Dank, dass du absolut vertrauenswürdig bist für jeden von uns. Danke, dass du dazu einlädst. Segne uns in deinem guten Wort, auch in der persönlichen Zuversicht. Du weißt, was der Einzelne vor sich hat oder auch um sich. Ja, schenke da dieses wachsende Vertrauen zu dir. Amen.